Ein Mensch kommt in eine Stadt ganz neu rein und findet gleich ein schönes Laden. Er geht in den Laden ein und hinter der Theke steht gleich ein Engel. Strahlt, alles schön und gut. Und der Mann guckt diesen Engel an und sagt, hey, was verkaufen Sie denn hier? Der Engel sagt ihm, wir haben alles, alles, alles in diesem Laden, was man richtig fürs Leben brauchen kann. Echt? Mhm, echt. Der Mann sagt, okay, ich hätte gerne ein paar treue Freunde, ich hätte gerne ein paar Menschen, die mich verstehen, ich hätte gerne ein paar, die mich lieben und ich hätte gerne ein bisschen Freizeit für mich selbst und ich hätte gerne und hätte gerne. Der Engel stoppt und sagt, Moment, 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 ich denke, Sie haben hier was falsch verstanden. Hier verkaufen wir nur die Samen dazu. Hier verkaufen nur die Samen dazu. Und darum geht's auch heute. Erntedank. Ich habe mir überlegt und dann kam mir, während ich meine Predigt vorbereitet habe, einfach Erntedank, Erntetank. Und das ist wiederum so eine Thema speziell, wo man auch in erster Linie hä macht. Und hoffentlich dann später verstehen wir ein bisschen mehr dazu. Beim Erntedank, eigentlich wir ehren und danken Gott dafür, für das, was er uns gibt. Für seine Treue zu uns, für seine Gnade über unser Leben, für all das, was wir haben. Und ich möchte sagen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Hey, in Deutschland geht's uns so gut, Freunde. Geht's uns nicht so gut? Oh ja. Glaub mir, uns geht es so gut. Aber richtig sehr, sehr gut sogar. Uns fehlt gar nichts. Uns geht so gut, dass wir statt, okay, Wild und Natur ist sehr wichtig, aber wir streiten in der Politik über einen Wald, ich verstehe Braunkohle etc., will nicht tiefer in die Sache, aber uns geht so gut, dass wir mit Bäumen und Pflanzen beschäftigt sind, was sehr wichtig ist für die Natur, Insekten, Übertragung von Sachen, alles Mögliche, ist es in Ordnung. Aber schau mal, mit was wir beschäftigt sind. Uns geht so gut. Genug Wasser haben wir. Die Sonne scheint eine Woche in Deutschland und dann jammern sie, die Ernte wird schlicht. Endlich mal eine Woche Sommerstadt, ein Tag, Leute, genießt das. Versteht ihr? Genießt das einfach. Und es ist nicht Selbstverständlichkeit, dass wir so viel haben. Wir haben genug zum Anziehen, wir haben alle genug zum Essen. Wenn nicht eine, zwei oder drei Autos vor der Haustür, wir haben Arbeit, wir verdienen Geld. Uns geht's einfach gut. Und ich werde mal sagen, als einer, dem es nicht immer gut ging, Gott sei Dank, Gott ist einfach gut. Ich kann euch sagen, was definitive Armut ist, da drin bin ich aufgewachsen, mit einer Woche Geld für die Tüte Milch und drei nicht. Und ich kann euch sagen, wie schön ist das, dass ich meine Kinder täglich Milch auf den Tisch bieten kann heute. Das macht Spaß. Zu sehen, wow, von, zu. Man geht von hier zu dort und dennoch ist das nicht selbstverständlich, ich sehe das Ganze, was ich habe, und du kannst das gerne auch so sehen, wenn du möchtest. Das, was wir haben, ist eine absolute, reine Gottesgnade. Dazu ein bisschen mehr später. Ich möchte kurz uns in den Hintergrund nehmen zum Thema Erntedank. Und dann schauen wir, was das mit dem Erntetank zu tun hat. Weil Erntedank ohne Erntetank gibt es nicht. Wo Erntedank gibt, gibt es auch Erntetank. Okay, ihr versteht mich noch nicht, alles klar, das gefällt mir total. So muss das sein, nein. Später klären wir auf. So, das Ganze hat einen Hintergrund, und den wir auch lesen, unter anderem auch im 5. Mose 26, 1 bis 12. Da geht es um eine Art Dankgebet und Erinnerung an Gott. Nämlich, ich werde die Verse nur zusammenfassen und nicht das Ganze lesen. Da sehen wir die Erfüllung der Verheißung Abrahams. Das Volk, das große Volk, das Gott Abraham verheißen hat, ist jetzt da, es existiert, es mehrt sich, es floriert, es expandiert, es ist einfach da. Das sehen wir zwischen diesen ersten paar Versen. Das ist dort. Gott gibt die Verheißung erfüllt sich dort. Dann kommt die Knechtschaft, wird erwähnt, die Knechtschaft in Ägypten. Ungefähr 400 Jahre. Und dieses Volk schreit mitten in die Gefangenschaft zu Gott und sagt, Gott, uns reicht das Meer können wir nicht. Gott hört sie, sieht und handelt. Er führt heraus, er bringt in das Land, er gibt dieses fruchtbare Land. Soweit erstmal, was zur Erntedank hingeführt hat. Okay? So, Knechtschaft, Gebete, Gott erhört, Gott führt, Gott tut. Und dann letztendlich, als Dankdarbringung, sollten die Menschen diese Erstlingfrüchte als Antwort geben. Einfach sagen, wow, danke Gott, du hast mit uns so viel Geschichte geschrieben oder über die Jahre hinweg. Und als kleines Dankeschön bringen wir die Erstling von unserer Früchte. Das, die erste Sammle, die erste Ernte, die wir ernten, das erste, was wir bekommen, das geben wir dir. Aber ganz ehrlich mal jetzt, wenn ich hier fragen würde, wie viele tatsächlich pflanzende, erntende Bauern gibt, die richtig jetzt, ich sage nicht, du hast drei Tomatensträuche vor dein Haustür oder im Hintergarten. Es wird jetzt vor richtig Bauern, die kistenweise Pflanzen transportieren, importieren, verkaufen. Wie viele haben wir hier? Wie viele Bauern? Sehr gut, alle? Sehr schön, also mit 5, 6 habe ich nicht gerechnet, aber so viel haben wir hier? Nee, gar keiner. So, wie gehen wir heute mit sowas um? Ich habe neulich, ein Kollege von mir hat über sowas gesprochen und gesagt, okay, wir verstehen das so in unserer Kirche, wenn du eine Firma angefangen hast, den ersten Gewinn geht an die Kirche. Wenn du angefangen zu arbeiten hast, dein erstes Gehalt geht an Gottes Haus. Und dann guckst du so und 1000 Leute ungefähr im Raum, nee, mach mal nicht, hat zu viel Geld, klar. Das ist die Darbringung der Menschen in Gottes Haus. Das ist das, wie Gott damals gesagt hat, so bedankt ihr euch bei mir. Und deswegen fasse ich zusammen in der Erntedank, sagen wir, danke Gott für deine Treue zu uns. Und deswegen bringen wir, was wir bringen. Geben wir, was wir geben. Sagen wir, danke Herr für deine Treue in uns über die Jahre. Und jetzt kommt ein kleines Problem. Ein massives Problem, mit dem wir zu tun haben. Es ist aber ein sehr positives Problem, nämlich die Leute danken Gott über Treue über die Jahre hinweg, nach hinten. Und sagen, okay Herr, wir gedenken jährlich und bringen die erste Ernte rein und so weiter. Das Problem ist, Gott ist jeden Tag treu. Puh. Gott ist jeden Tag, jeden Sekunde, jeden Millisekunde ist er treu und sogar mehr als treu. Und ein Mensch, der Gottes Treue gesehen, verstanden, inhaliert hat, wird nie im Leben sagen, Herr, ich danke dir nur und denke daran, wie treu du bist, einmal im Jahr. Das wäre doch zu mager. So wie es gibt auch viele Menschen, die gedenken, dass Jesus für uns gestorben ist, am Karfreitag nur. Hey, wenn das Kreuz nicht vor die Augen jeden Tag, wenn dieser Liebesbeweis und Liebespreis für mich nicht vor die Augen jeden Tag ist, Freunde, was ist die Bedeutung überhaupt von meinem Christsein? Deswegen, ich denke an Karfreitag fast jeden Tag. Jedes Mal, wenn der Heilige Geist mir so eine Warnleuchte in mein Herz vor die Augen, ups, Timmy, pass auf, was denkst du, was siehst du, was sagst du? Kreuz, ich liebe dich. Komm mal, Kreuz, lass mich dich umarmen. Danke, Herr, dass du für mich so bezahlt hast, dass ich Buße tun kann und ich weiß, wenn ich meine Schuld bekenne, bist du treu und gerecht, mir zu vergeben und ich bin rein und fein von meiner Schuld. Halleluja. Ist das nicht schön, über Gottes Treue, über das Kreuz jeden Tag zu denken? Natürlich ist das so. Und wenn unser Herz in Gott so sehr verliebt ist, dann denken wir und wollen wir nicht mehr darüber denken, wann gebe ich, was gebe ich einmal im Jahr, dann fließt unser Herz mit dieser Hingabe, mit diesem Dabeisein und zwar nicht nur finanziell. Ich rede nicht nur über Finanzen, unter anderem auch, aber nicht nur. Wir haben viele Beispiele im Alten, im Neuen Testament von Menschen, die gesagt haben, hey, ich will am liebsten dabei sein. David sagt und singt, hey, eins habe ich will in deinem Haus immer da sein. Ich habe einen Wunsch, habe ich eine Begierde in meinem Herz. Ich will für immer bei dir sein, Gott. Ist eine große Herzensangelegenheit, aber ich kann dankend geben, dankend dabei sein, dankend sein, nur wenn ich verstanden habe, wie sehr ich geliebt bin. Nur wenn ich verstanden habe, wie sehr ich begnadet bin, nur wenn ich verstanden habe, wie sehr Gott mir gegeben hat. Und dann ist meine Hingabe in die Gemeinde, in mein Umfeld, in meine Arbeit, sei es eine Art von Mitarbeit, finanziell, was auch immer, es ist nicht mehr menschenfokussiert, es ist Gott fokussiert. Lass mal das so auf schlau nennt man das theozentrisch, also auf Gott fokussiert. Dann ist mein Dienst in der Gemeinde theozentrisch und nicht menschenzentrisch. Dann ist mein Herz und mein Leben Gott zentriert. Freunde, wenn ich von Erntedank 2018 nach Christus reden möchte, möchte ich von einer Herzenshaltung reden. Möchte ich von einer inneren Überzeugung an Gottes Güte und Gottes Gnade reden. Ich habe ein Zitat oder zwei mitgebracht. Der eine kommt aus Afrika, gefiel mir total. Es ist das Herz, das schenkt. Die Hände geben nur her. Wow. Es ist das Herz, das schenkt. Die Hände geben nur her. Glaub mir, du wirst niemals jemandem irgendwas schenken, geben, was in der Hand drücken, irgendwas anfangen, einen Ton zu formen, wenn dein Herz nicht erfüllt ist und du träumst schon von dieser fertigen Segen, von dieser fertigen Freude, die du an anderen gibst. Du wirst nie irgendwas im Gottesreich bewegen, wenn dein Herz zuerst davon nicht erfüllt ist. Wir stehen vor einer Renovierungsphase, vor einer Bauphase. Da brauchen wir Menschen, die mitarbeiten. Wir brauchen Menschen, die gerne und stark in die Sache auch investieren. Auch wichtig, ganz, ganz wichtig. Unter anderem habe ich jetzt einen Techniker kennengelernt. Er kam, um bei uns einen Bereich zu schauen, wo wir einfach nicht mit unseren eigenen Können vorankamen. Wir bräuchten einen Fachmann für einen Bereich. Er kam zu mir und hat eine bestimmte Anlage bei uns im Haus angeschaut. Der ist ein ganz, ganz toller Mann, wiedergeborener Christ, kommt aus der Nähe von Ulm. Ein sehr interessanter Mensch. Wir haben ungefähr eine Stunde über die Arbeit und den Umbau gesprochen und eineinhalb Stunden nur über den Glauben und das, was Gott in sein Leben getan hat. Und dann haben wir angefangen, natürlich irgendwann mal, will der Pastor wissen, ja, wie viel kostet? Wie viel kostet der Spaß? Und dann hat er gefragt, ja, wie viele Helfer habt ihr? Kann man das mit Eigenleistung machen und so? Ich habe gesagt, ja, bestimmt, wir haben einige Mitarbeiter und Leute, die gerne mitarbeiten würden und so. Und dann Originalton. Ich habe nur die zweite Buchstaben von seinem Namen. Originalton. Was ich euch zeige, kommt Originalton von diesem Bautechniker. Hat er gesagt, arbeiten Sie mit den Händen oder glauben Sie nur bei dir in der Gemeinde? Hat er mir gesagt, deine Leute, arbeiten Sie mit den Händen oder glauben Sie nur? Weißt du, wenn du sowas gefragt wirst, dann schluckst du erstmal dreimal runter. Weil man will ja ehrlich sein und allerspätestens, wer er in die Baustelle sieht, sieht er, also wenn er in der Baustelle steht, sieht er, ob wir mit den Händen arbeiten oder ob wir nur glauben. Spätestens. Also touchieren kann man nicht, will ich auch nicht. Ich habe mir überlegt und ich habe gesagt, pass auf, wir haben eigentlich, um ehrlich zu sein, die zwei Gruppen. Wir haben Leute, die glauben und wir haben die Leute, die glauben und wirken. Beide haben wir, so wie jede Gemeinde. Was willst du denn sagen? Man muss ehrlich bleiben. Die haben diese zwei Gruppen und für diese zwei Gruppen übrigens, wir sind extrem dankbar. Das ist einfach so. Die zweite Gruppe sind wir da. Wir haben Leute, die vielleicht, also ich bin an linker Hand auf der Baustelle, ich kann geben und tun. Ich kann helfen, dir was geben, was einreichen, was raustragen, was reintragen, da bin ich gut bei der Sache. Bitte mehr verlang mir nicht an eine Baustelle, sonst ist das ein Chaos. Okay, bitte mach das nicht. Hier ist mein Bereich, ich bin zufrieden damit, also so gut so. Und wir haben Menschen, die denken, planen können, die Ecken schneiden können. Also sagen wir jetzt, schlag mal so und so viel Ecke, dann sieht die Ecke kreis aus. Von daher muss ich das nicht machen. Und ich bitte und hoffe, dass Gott uns Gnade schenkt, dass wir uns das überlegen, inwieweit glauben wir, inwieweit glauben und tun wir. Und das nicht nur auf eine Baustelle in der Gemeinde, die in der nächsten Zeit hier entstehen wird, sondern jeden Tag. In unser Alltag, in unser tagtägliches Geschäft, in unserer Arbeitsstelle, in überall, wo wir sind. Jetzt Moment mal, warum das tun? Was müssen wir tun? Müssen wir, gibt es überhaupt einen Zusammenhang zwischen Tun und Ergehen? In der im Fachbereich sagt man, es gibt dieses Tun-Ergehen-Theologie. Tatsächlich, da gibt es diesen Begriff, das Tun-Ergehen-Theologie. Wenn ich das tue, geht es mir besser. Wenn ich das tue, geht es mir schlechter. Gibt es tatsächlich diese Zusammenhänge? Kann man heute 20 nach Christus oder 2018 nach Christus sagen, hey, wenn dann, gibt es sowas in der Bibel, sind wir doch nicht aus Gnade erlöst? Natürlich sind wir das. Sind wir nicht durch Gott, von Gott geliebt, ohne Gegenleistung? Das sind wir auch. Aber wir sind nicht von Gott geliebt, um mit uns selbst zu kuscheln. Das ist das Problem. Wir sind geliebt von Gott, damit wir anderen mit dieser Liebe, mit denen wir geliebt worden sind, auch anderen lieben und diese Liebe weitergeben. Und da gibt es tausenden von Formen, wie man sowas umsetzen kann. Lass uns schauen, ich habe ein paar Bibelstellen mitgebracht. Ich will sie einfach nur mal rüberfliegen, um zu schauen, ob dann tatsächlich ein Zusammenhang zwischen Tun und Ergehen. Fangen wir bei der erste an, die kommt in Jakobus 3,17. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Das sind ja richtig klare Worte. Wenn wir sagen, wir sind gläubig, aber keiner merkt es, ist das tot in sich. Ich liebe einen Scherz, den ich mal gelesen habe. Ein Typ kommt lange nicht mehr im Gottesdienst und fehlt und der Pastor sieht ihn lange nicht mehr und da er so lange nicht da war, hat vergessen, dass der Mann überhaupt in die Gemeinde gehört. Und irgendwann mal verabschiedet der Pastor die Leute an der Tür nach dem Gottesdienst und die Gemeinde ist groß. Plötzlich kommt dieser Mann an ihm vorbei und schüttelt ihm dann und sagt, hey, wo bleibst du? Lange habe ich dich nicht gesehen. Kommst du nicht mehr in die Gemeinde? Willst du nicht mehr glauben oder was? Sagt, nein, 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 ich bin in geheimer Mission. Ich bin ein Undercover-Agent für Gott. Was? Gott hat keine Undercover-Agenten. Gott hat keine Menschen, die geheim in Mission sind. Wann hatten wir das Gespräch hier? Am Donnerstag. Letzten Donnerstag, ihr wisst in meiner Nachbarschaft, wie die Sache läuft. Am Donnerstag sitze ich in meinem Auto, will ich hierher in die Gemeinde fahren, als eine liebe Nachbarin von mir kommt und wackelt links und rechts. Und für sie habe ich schon, sie ist katholisch, hochkatholisch, habe ein paar Mal für sie gebetet, Gott hat sie berührt, geheilt. Das war echt eine klasse Geschichte. Und sie kam so wackelnd und sagt, hallo, ich sage, hallo, grüß dich, alles klar. Und ich hatte es eilig, ich wollte eigentlich hierher. Da lehnt sie sich so auf Beifahrerfenster und spricht zu mir und sagt, und wie geht's dir so weit? Dann sagt sie mir, ja, ist da die Gelenke und Rücken und was weiß ich, sie ist über 70, die Frau. Das hier tut weh und das hier tut weh und keine Ahnung was. Und ich dachte, okay, ich schau mal jetzt, wo sie steht. Dann sage ich ihr, ja, hast du Medizin genommen? Ja, das hilft alles nicht. Was sagen die Ärzte? Keine Ahnung, ja, was macht man jetzt? Dann sagt sie mir, pass auf, willst du nicht noch mal für mich beten? Und ich, alter Scheiß, die Handbremse hochgezogen, den Gang freigeschalten und habe gesagt, natürlich will ich das, komm mal her. Habe mich so gestrickt auf die Beifahrerseite, habe Hand auf sie gelegt und habe angefangen, in dem Auto für sie zu beten, mitten auf der Straße, wie schön ist das. Und habe gesagt, Papa, in deinem Namen, im Namen Jesu, bitte ich, dass die Schmerzen von dieser Frau verschwinden. Und dann hat sie gesagt, uff, das ist weg, was machst du? Ich sage, nichts, später, das macht er, ich kann nur beten, Halleluja, Gott ist gut. Die Nachbarn, die wissen, ich bin Pastor, die wissen, ich bin gläubig, aber die wissen das nicht und sie bekommen das auch zu spüren. Es ist Zeit, dass du gefährlich wirst. Nicht nur Christ bist, sondern dass du ein gefährlicher Christ wirst. Und das kannst du nur, wenn dein Glauben voll von Wirken begleitet ist. Der Apostel Paulus nimmt auch Bezug auf Thema Wirken. Also lesen wir. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, das ist Tun, wird sparsam ernten, das ist Ergehen. Und wer segensreich sät, das ist Tun, wird auch segensreich ernten, das ist Ergehen. Also scheint es irgendwie auch im Neuen Testament ein gewaltiger Zusammenhang zwischen Tun und Ergehen, nicht zwischen gerettet und nicht gerettet sein. Das unser Service, unser Dienst an Menschen beeinflusst unsere Errettung nicht. Wir sind allein durch die Gnade Jesu und durch seine Liebe gerettet. Mehr dazu gleich. Dann gehen wir im Alten Testament in die Sprüche 22, 8 und 9. Daher habe ich die Hoffnung für alle genommen, damit das verständlich wird. Die Elberfelder war da ein bisschen schwieriger zu verstehen gewesen. Und dachte, okay, let it be diesmal. Wer andere Unrecht behandelt, das ist tun, stürzt sich ins Unglück, das ist ergehen. Mit der Unterdrückung seiner Mitmenschen ist es dann vorbei, das ist genauso ergehen. Wer Mitleid zeigt, das ist tun. Und den Armen hilft, das ist tun. Denn wir Gott segnen, das ist ergehen. Versteht ihr? Hier steht nicht, dem wird Gott retten und ewiges Leben geben. Hier heißt, Gott wird dem segnen. Das ist ein großer Unterschied. Lass uns noch ein, zwei Beispiele schauen. Das gefällt mir total, ich sage euch. Ich habe viel Spaß gehabt bei der Vorbereitung meiner Predigt. Hosea 7,1. Wer Wind sät, das ist tun. Wird Sturm ernten, das ist ergehen. Wenn der Getreide nicht wächst, das ist tun, das ist Akt, gibt es auch kein Mehl, also kein Ergehen, kein Frucht. Die Bibel ist voll davon. Ich habe gedacht, ich nehme so die 4, 5, 6 Stellen, die mir gut gefallen oder die einfach meine Predigt gut unterstützen. Und das ist gut so. Und jetzt kommt eine ganz gefährliche Ermahnung im Neuen Testament. Nämlich, die Menschen dachten, ach ja, Gott, ich gebe ihm mal eine Kleinigkeit hier und eine Kleinigkeit dort und ich Spritze hier und eine Spritze dort und er ist zufrieden. Ich lächle ihn mal gut an und preise ihn mal hoch mit den Händen und am besten drehe ich ein paar Runden. Halleluja, Glory, Glory, Glory. Und dann ist der Herr gut mit mir. Aber wisst ihr, was der Apostel Paulus den Leuten in Galatien sagt? Er sagt ihnen, irrt euch nicht. Gott lässt dich nicht verspotten. Gott können wir nicht auslachen und nichts verheimlichen. Denn was ein Mensch sieht, das ist wieder einmal ein Tun. Das wird er auch ernten, das ist ergehen. Gewaltig. Was für ein Zusammenhang zwischen dem, was wir tun und dem, wie es uns geht, was für einen starken Zusammenhang gibt, im Alten als auch im Neuen Testament. Wir haben viele Stellen und gibt es noch viel, viel mehr im Neuen Testament. Also nicht, dass einer hier sagt, ja, das war alles alttestamentlich, so ist das nicht, heute gilt die Gnade und fertig. Nein, ist auch im Neuen Testament. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Hey, ich habe schon oft gesagt, ich bin heilfroh, dass ich nicht Gott bin. Ich sage dir. Und ich bin heilfroh, dass Gott uns seine Fähigkeiten oder einen Teil seiner Fähigkeiten gegeben, so wie Liebe, Kreativität, Vergebungsvermögen und so weiter und so fort. Er hat uns ein paar Eigenschaften von ihm nicht gegeben, so wie Allwissend, Allgegenwärtigkeit und so weiter. Und er sagt, ich bin so froh, dass ich nicht allwissend bin und ich will gar nicht jetzt wissen, was euch in den Köpfen geht. Aber es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, was wir tun und wie es uns ergehen. Nein, ich will dich nicht unter Verdammnis bringen. Mir geht es so schlicht, weil ich nichts getan habe. Das musst du selber wissen. Das ist eine Herzensangelegenheit zwischen dir und Gott. Und öfters hindern wir uns selber an das Tun für Gott, ans Dabeisein, an Erntedank zu bringen, damit der Erntetank wieder mal gefüllt wird. Wir haben echt Angst davor. Und die Liste ist ewig lang, aber ein paar so habe ich mir auf die Schnelle überlegt. Viele haben Mühe mit den Monatsmieten. Wenn ich meine Zehnten gebe, wenn ich investiere in Gottes Reich, für den Monatsmiete, das wird nicht reichen. Oder sonst irgendwelche Kosten. Laufende Kredite. Ich kann nicht, ich habe Kredite. 5 Kredite sind bei mir am Laufen. Also ich meine, warum verschuldest du dich überhaupt? Ich werde euch mal so einen praktischen Tipp geben von meiner Frau und mir. Wir kaufen gar nichts auf Schulden. Ein Auto, okay, das kann man nicht gleich, da muss man ein paar Kilo weißes Mehl transportiert haben, dann kann man Auto und Haus in Bar bezahlen, das ist kein Thema, aber das ist nicht mein Job. Aber wir kaufen keinen Fernseher auf Raten, wir kaufen keinen Kühlschrank auf Raten, wir gehen nicht im Urlaub auf Raten und auf Schulden. Ich sage dir, wir haben einen tollen Finanzberater zur Seite, wenn ihr seinen Kontakt haben wollt, kommt bitte nachher zu mir, kann ich euch sehr gerne vermitteln, der Mann ist Typ. Und er hat uns ein paar Tipps gegeben, das machen wir, wir verwalten unsere Finanzen bewusst. Gott sei Dank, wir haben keine Schulden. Wenn du nicht in Schulden kommst, kommst du nicht in Ängste. Und selbst das, als wir Schulden und Kredite hatten, nur für die Gäste, dass ihr versteht, ich habe als ich so ein Jahr ungefähr hier war, musste ich ein neues Auto kaufen, habe ich eine gekauft und die war 3 Jahre in Kredit. Und nach einem Jahr gab es Motorschaden, musste ich noch einen Kredit aufnehmen, um das Ganze zu reparieren, das Ganze zu heilen. Das war eine große Belastung. Und wir haben ungefähr 1,5 Jahre, wenn nicht sogar mehr, richtig auf Sparflammen gelebt. Aber wir hatten nie Mangel gehabt. Weil Gottes Teil von der Gemeinde war nicht gestrichen. Wir haben unsere Einkommen-Ausgeben-Listen gehabt und geschaut, wo kann man nur sparen. Und als wir zu unseren Zehnten kamen, wir haben ja einen Dauerauftrag, wir haben einander gesagt, wir wussten, an dem wird nicht gespart. Und nichts gestrichen, kein 100 Euro, kein 50 Euro, kein Euro wird von unseren Zehnten gestrichen. Sie gehören im Gotteshaus. Und weißt du was, Gott hat so sein Segen darauf gelegt. Und da kann ich dir einfach sagen, kauf nichts auf Raten, wenn du es nicht unbedingt lebensnotwendig hast. Spar dafür, die Deutschen sind Sparfüchse, die Schwaben vor allem. Ihr seid alle strategisch super gut unterwegs. Also ich bin total dankbar für eure Strategien und strukturiert sein. Ich habe so viel von euch gelernt und würde gerne noch mehr von ein paar Strukturierten noch mehr lernen. Ihr bereichert mein Leben. So, es kann nicht sein, dass ich als Israeli das schaffe und ihr Deutsche nicht. Wenn du Beratung brauchst, hol den Israeli, ich habe es von euch gelernt. Ich gebe gerne zurück, was ich von euch empfangen habe. Okay? So, laufende Kredite, Zeitmanagement, Zeitmangel, Arbeit, die nie endet. Ich habe keine Zeit für Gott, ich habe keine Zeit zu dienen, ich habe keine Zeit, in die Connect Group zu gehen, ich habe keine Zeit, in die Connect Group zu gründen. Übrigens, wo diese Frage kam, arbeiten Sie mit den Händen oder glauben Sie nur, das Erste, was mir einfällt, sind die Connect Groups. Wenn ich mal einen Schmerzpunkt anklopfen darf. Ich dachte, hallo, wo sind die Leute, die noch 5 Connect Groups starten können? Wo sind die, in jedem Connect Group mindestens 5, 6 Leute sind? Ich habe mich gefragt. Ich sage dir, wo der Mann diese Frage gestellt hat, war ich eine Minute still und dann gingen 3000 Fragen in meinen Kopf. So wie richtig blitzschnell. Ich dachte, Mama mia, Mama mia. An sowas habe ich noch nie gedacht. Aber okay. Die Zeitmanagement. Wenn ich Gott meine Zeit gebe, gebt ihr mir auch seinen Segen. Wenn ich Gott meinen Tagesablauf gebe, leitet er mich durch den Alltag, dass ich auch Zeit für ihn habe. Aber wenn ich mich von vornherein bewusst entscheide, ich habe keine Zeit, dann wirst du auch keine Zeit haben. So, das sind Ängste, die wir haben. Finanzielle Sorgen im Alltag etc. Die Liste ist viel zu lang. Und jetzt habe ich hier eine gute Nachricht für uns alle. Für alle. Angst ist keine Verheißung für unser Leben. Aber Leben in Fülle schon. Oh, ich dachte, ihr flippt alle jetzt aus. Angst ist keine Verheißung für unser Leben. Aber Leben in Fülle schon. Oh, Halleluja. Faith is rising. Der Glaube steigt so langsam. Jesus hat uns nirgendwo gesagt, geh, hab Angst. Er hat gesagt, ihr habt Trübsal in dieser Welt. Aber sei gewiss, ich habe diese Welt überwunden. Er hat gesagt, ich schicke euch wie Lämmer unter den Wölfen, aber ich bin mittendrin, habt keine Angst. Er hat gesagt, wir lernen in der Bibel, ich habe euch keinen Geist von Furcht gegeben, keinen Angstgeist gegeben, sondern einen Geist, der in euch zeugt, ihr seid Söhne Gottes und Töchter Gottes. Das bezeugt Gottes Geist in unser Inneres. Also es ist kein Geist der Beängstigung und der Angstmachung und so. Aber die Leben, Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und zwar im Überfluss. Nein, ich predige hier kein Wohlstandsevangelium, glaub nur und es alles tutti paletti. Das ist Quatsch und langweilig, das ist auch nicht korrekt, auch nicht geistlich. Aber wir haben eine Verheißung für ein Leben in Fülle, vorausgesetzt die ganze Fülle kommt von oben. Vorausgesetzt unsere Herzen und unsere Gabe und Hingabe in jeder Hinsicht, sei es in der Mitarbeit, sei es finanziell, sei wie auch immer, das ist von oben abhängig und nicht menschenorientiert. Wer gibt oder nicht gibt, weil er von dem Pastor und der Ältesten begeistert und unbegeistert ist, ist nicht geistlich. Sorry. Der hat keine Ahnung von den geistlichen Prinzipien. Du hast was verpasst, mein Freund. Du musst auf Gott schauen. Du gibst mir nicht in meiner Tasche. Also wenn alle Zehnten in meiner Tasche gehen würden, kaufe ich morgen eine Villa. Und ihr seid eingeladen, in mein Schwimmbad zu swimmen. Sehr gerne. Und der Lifeguard geht auf mich. In Ordnung? Simpel. Wir investieren in Gottes Reich. Wir pflanzen eine Same in Gottes Reich. Wir sagen, Herr, hier, wir geben unsere Zeit, unser Geld, unser Dasein, unsere Liebe zu dir aus Dankbarkeit, weil wir verstanden haben, wie wichtig das ist, dass wir dabei sind. Weil wir verstanden haben, Erntedank macht den Erntetank. Weil wir verstanden haben, wenn wir mit Dank unsere Ernte, unsere Zeit, unsere Begabungen, unsere Fähigkeiten, die du uns gegeben hast, wir pflanzen das in dein Reich hinein, sodass das floriert, aufwächst, zu starke Bäume geht, wo richtig Vogel ihre Nester draufbauen können, auch sogar bleiben und sich vermehren. Hey, da freut sich Gott so gewaltig und sagt, wow, das möchte ich so sehr gerne tun. Und jetzt komme ich ganz kurz noch einmal zum Thema Gnade. Gottes Gnade zu uns ist nicht von unserer Treue zu ihm abhängig, sondern von seinem Wort. Mein Freund, Gottes Segen zu dir ist nicht von deiner Treue abhängig, sondern von seiner Treue. Es ist nicht von deinem Tun abhängig, sondern von seiner vollbrachten Tat am Kreuz abhängig. Die Gnade Gottes ist zu uns durch sein Wort geschehen. Jetzt gibt es noch ein Problem. Ein gewaltiges Problem, aber die ist ganz positiv. Ich liebe positive Probleme. Negative Probleme überlasse ich anderen Leuten, die sich gerne mit Problemen beschäftigen. Ich meine, Einstein war das, der gesagt hat, beschäftige dich nicht mit Leuten, die so nur Negatives gedenken, denn sie haben ein Problem für jede Lösung, den du anbietest. Und dachte, okay, das macht Sinn. Der Typ war schlau, hat eine jüdische Herkunft, also richtig, die Tasse oben funktioniert. Das ist gut so. So, jetzt kommen wir zu der Problemzone bei sowas. Gottes Gnade ist zu uns nicht durch unsere Treue sind in ihm abhängig, sondern von seinem Wort. Das Problem ist, dass sein Wort belehrt uns, Täter und nicht nur Hörer des Wortes zu sein. So. Jetzt wird ernst. Wir sind von der Gnade durch Gottes Wort abhängig, aber Gottes Wort lehrt uns dazu, dass wir nicht nur fleißige Zuhörer des Wortes, vielmehr Täter des Wortes sein. Letzte Woche habe ich euch gesagt, evangelisiert alle Zeit, hat ein berühmter Evangelist gesagt, das ist ein Zitat nicht von mir, evangelisiert alle Zeit und benutzt Wörter, wenn notwendig. Evangelisiert alle Zeit und benutzt Wörter, wenn notwendig. Und deswegen sage ich, die Sache im Erntedank und Erntetank ist eine komplette Herzensangelegenheit. Und hier muss ich euch was zeigen. Einfach um die Darstellung etwas klarer zu machen, habe ich Gott oben, er ist ja hoch erhöht, er ist über uns. Er ist im Himmel, er schaut, der Heilige Geist von uns, wir Menschen sind auf der Erde. Und zwischen Gott im Himmel und wir Menschen, wenn es um Geben und Danken und mit Freude geben angeht, gibt es ein ganz wichtiges Element, der zwischen Gott und zwischen uns liegt. Nämlich das ist unser Herz. Unser Herz. Die Bibel sagt, von dem das Herz erfüllt. Macht bitte weiter. Geht der Mund über, fließt der Mund über, plaudert man gerne, labert man gerne. Von dem das Herz erfüllt ist, redet man auch total gerne. Und wenn unser Herz von Gott erfüllt ist, bombardiert, expandiert, richtig für Gott brennt, dann wollen wir von Gottes Reich reden, dann wollen wir von Gottes Geist träumen, dann wollen wir von Gottes Reich Weiterbau und Multiplikation reden, dann möchten wir, dass Gottes Wille geschehe. Wenn Gottes Reich keine langweilige Theorie für uns ist, sondern Leben im Herzen ist, dann wollen wir alles tun, damit Gottes Reich weitergeht. Damit Gottes Reich weitergebaut wird, dann wollen wir unser Bestes tun, damit Gott seine Wege in uns und durch uns hat. Halleluja. Zwischen uns und Gott ist unser Herz. Mit was sind wir erfüllt? Und jetzt möchte ich euch eine kleine Maß zeigen. Nur für diejenigen, die unter uns belastet sind vom Thema, muss ich jetzt mehr machen, jetzt muss ich mehr tun. Schauen wir mal. Lukas 6, 38, gebt und es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, das ist wieder mal tun und ergehen,
Jesus lehrt hier, tun und ergehen. Mit demselben Maß wird man, mit demselben Maß, mit dem ihr misst, wird euch wieder gemessen werden. Hier spricht kein Apostel, hier spricht Jesus, lehrt und sagt, gibt, handelt, euch wird gegeben. Ich möchte das noch einmal zeigen, mit diesen Worten rot markiert. Gibt, euch wird gegeben. Und Gott sagt gleich, wie seine Gabe ausschaut. Kennt ihr diesen Trick? Wahrscheinlich mehr die Personen unter uns, also ich will jetzt nicht auf Frauen beschränken, aber ich denke, die Ladies haben mehr Erfahrung mit der Sache. Wenn du so ein Glasbehälter hast, so mit Gummidichtung obendrauf, und du füllst meinetwegen Mehl, Zucker, was auch immer drin, und das ist jetzt dieses Kilo-Tüte in der Hand, und du füllst diesen Glas, wo du weißt, der eine Kilo passt ganz genau drin. Kennt ihr das? Und dann schüttelst du in dem Glas rein, und irgendwann gibt es so ein Häufchen oben, so gegen Rand, und dann gibt es keinen Platz mehr. Was machen wir? Wir rütteln das, wir schlagen das auf den Tisch. Was passiert? Das drückt sich alles nach unten, stimmt? Wer hat schon Erfahrungen gemacht? Also ich habe so viele Erfahrungen mit dem gemacht. Ich muss immer einfach versuchen, lieb zu sein, in die Küche zu meiner Frau und Sachen erledigen, wenn sie weg ist. Und manchmal passen sie nicht, da muss ich kreativ sein. So, man schüttelt das, man drückt das, man schlägt das auf dem Tisch oder auf der Arbeitsplatte und plötzlich hat es noch einmal Platz. Und sagt der Herr, ich gebe euch ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß. Wenn wir geben, nicht wenn wir darauf warten, ohne was zu tun. Gebt, euch wird gegeben. Das ist das Maß, wird man in eurem Schoß schieben. Und jetzt kommt die coole Überraschung. Überlegst, schau mal dieses Wort. Wird man in eurem Schoß geben. Omi, wenn ich jetzt dir sage, leg das mal, ich stehe mal hier vor dir und sage dir, leg das mal auf meinem Schoß. Das geht nicht. Wenn ich hier sitze und sage, leg es mal auf meinem Schoß, lass mal dann probieren. Vielen Dank, das Gerät liegt einfach auf meinem Schoß. Was für eine geile Idee ist das von Gott, zu sagen, das wird euch in den Schoß geschoben. Also gebt ja. Aber pass auf, es ist mein Werk, dass ihr gesegnet werdet. Da müsst ihr euch nicht wirklich, also diese Gabe, wenn sie geistgeleitet vom Herzen, die ist nicht mal mühsam. Du sitzt so, dein Herz gibt, die Hand reicht zu und Gott lässt das Segen fließen. Auf dein, nicht stehend, du sitzt, du relaxst, du lässt die Gabe fließen und Gott schiebt dir das einfach so auf deinen Schoß. Und jetzt kommt die geile Überraschung aller Zeiten. Nämlich, wir können Gott nicht überbieten. Wir können Gott nicht überbieten. Keiner von uns kann ein gutes, gefülltes, gedrücktes, gerütteltes Maß an dem Schoß von jemandem geben, so wie Gott es geben kann. Wenn es Tun und Ergehen zusammenhängen, in diesem Sinne von heute hängen, da möchte ich gleich zu meinem Ministry-Time kommen und ich habe heute nur eine Frage mitgebracht. In der Regel sind das mehr, geben wir Gott die Reste oder geben wir Gott das Beste? Will ich, dass mein Tank voll ist, ohne dass ich gedankt und gegeben habe? Das ist so eine ziemlich unmögliche Füllung, das ist schwierig. Gott ist immer gnädiger, als wir denken, aber das ist schwierig. Liebe ich Gott so sehr, dass ich bereit bin, alles zu geben? Oder liebe ich Gott so sehr, dass ich nur Krümel gebe? Liebe ich Gott so sehr, dass mir nicht so teuer ist, hinzugeben? Oder liebe ich Gott so sehr, dass ich, egal was ich gebe, bereue ich, so in Anführungszeichen, bereue ich, was ich gegeben habe. Es ist das Herz, das schenkt. Die Hände reichen das nur zu. Mein Herz ist zwischen Gott und mir Silber. Zwischen Himmel und Erde ist unser Herz. Inwieweit sind wir dankbar für das, was er uns gibt? Inwieweit sind wir bereit zu sagen, Herr, ich gebe. Ein Freund hat gesagt neulich, if you have a need, plant a seed. Also wenn du eine Not hast, pflanze eine Same im Glauben. Poker nicht mit Gott. Ich glaube nicht an die Wohlstandslehre. Ich glaube auch nicht an diese Lehrer, die sagen, plant a seed for your healing. Also pflanze eine Same, damit du gesund bist. Das ist Quatsch. Heilung kann man nicht kaufen. Gnade kann man nicht erwerben. Platz im Himmel kann man sich nicht irgendwie ererben von Vater und Mutter, weil sie Christen waren. Das bekommt man, weil man ein Kind geworden ist. Man ist ein Miterbe. Du hast ein Erbarecht. Direkt, weil du ein Sohn und Tochter bist. Und fertig aus. Du hast Erbarecht, weil du ein Kind Gottes bist. Du hast ein Erbarecht, weil du ein Kind Gottes bist. Du kannst wirklich nichts dafür tun. An manchen Stellen, wo ich das so predige, sagen mir manchmal, hey Timmy, das ist aber so einfach. Ich sage die Leute, super, wenn das so einfach ist, genießt das doch. Muss das unbedingt kompliziert sein? Okay, die Deutschen lieben komplizierte Geschichten. Die müssen immer kompliziert denken, damit das logisch ist. Nein, man muss nicht kompliziert denken, damit das logisch ist. Wenn Gott das uns so einfach gibt, dann nehmen wir das einfach so, wie das ist. Heute habe ich meine Freunde gebeten von der Moderation, sammel die Opfer bitte heute nicht vor die Predigt. Wir sammeln das heute nach der Predigt, ganz bewusst. Weil mit dem Opfer einsammeln startet heute unser Ministry-Time, die Zeit, wo wir miteinander beten und vor Gott kommen. Okay. Ich habe immer gesagt, die 100, 200 und 500 Euro Scheine kommen nie in den Himmel. Wieso? Sie waren nie in der Kirche. Versteht ihr? Ich möchte, dass deine Gabe heute Morgen eine Sache, die du zwischen dir und Gott machst, eine Hingabe, egal wie viel du gibst, es geht nicht ums wie viel, es geht um die Gesinnung. Es geht um die Herzenshaltung. Es geht nicht, ob du jetzt ein Fünfer oder Zehner oder ein paar Groschen gibst, das ist dein Herz, nicht mein Herz. Das musst du selber wissen. Ich möchte aber dich ermutigen, das, was du heute im Opferkorb gibst, einfach mit Herzensgesinnung und Dankbarkeit sagt, Herr, danke, dass es mir so gut geht. Ich vertraue dir auch mit Geld. Ich vertraue dir mit Finanzen für mein Leben. Ich vertraue dir mit Führung und Leitung. Ich vertraue dir mit Entspanntheit innerlich, trotz die ganzen Stürme und Stürme, die um mich kommen, trotz hohe Willen in mein Leben, Herr, ich setze heute ein Zeichen, es geht noch einmal nicht um die große Scheine, es geht um diese große Herzenshaltung, nicht mehr und nicht weniger. Die manipuliert uns. Wenn Manipulation ist, euch zu ermutigen, Gottes Wille zu tun, dann manipuliere ich euch extrem gerne gerade, extrem gerne. Total gerne, von ganzem Herzen. Wenn das Manipulation ist, dann bitteschön, tu Gottes Willen von mir manipuliert. Ich habe null Problem damit, aber darum geht es nicht. Es geht um dein Herz, es geht um mein Herz, um das hier drin. Amen.